Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Das Internet war ja mal als Versprechen von Zugang und Teilhabe für alle gestartet. Heute sind wir dabei, unser Leben einer übergriffigen KI zu überlassen. Eine Theaterperformance in Berlin macht das ganze Desaster erlebbar.
Hello. Hi. So many high-resolution humans in one spot. Good to finally see you outside the comments section. You seem a bit shy. Oh, that's okay to pretend you don't know me. Oh, you probably didn't know it was me.
Tja, die böse ironische KI im Stück Internet Explorer. Wir sprechen gleich mit der Autorin hier im Kompressor. Und wir erinnern an die verstorbene Radiomoderator-Legende FFN-Morgenman Frankie. Herzlich willkommen im Kompressor. Rund 22 Jahre lang sind Norddeutsche mit seiner Stimme aufgewacht. Der FFN-Radiomoderator Frank Schambor ist gestorben, genannt Morgenman Frankie. In Niedersachsen, Bremen und Hamburg und vor allem auch dazwischen auf dem Plattenland war er eine Berühmtheit nah bei den Menschen. Das traf bei ihm auf jeden Fall zu.
Herzlich willkommen zu Challenge Nummer 4. Zu meiner Rechten der Verlierer Frankie.
Ich gewinne heute. Warum werde ich immer gleich vorverurteilt? Verstehe ich gar nicht.
Wird FFN-Morgenman Frankie in den Maschsee einbrechen?
Eis Frankie.
Versuch Nummer 1 ging kräftig in die Hose, hat zwar gepasst an den Beinen, bis zur Hüfte, danach war vorbei. Da ist das Ding, da ist das Ding! Die ganze Welt ist im Ice Bucket Challenge Fieber.
Wie bist du überhaupt zum Radio gekommen?
Ich war schon immer Schul- und Klassenclown und habe da dann eine Anzeige gelesen in der Zeitung, das war damals in Berlin, ein Kabelradiosender mit keinen Hörern sucht Moderatoren. Sagte ich, Mensch, das ist doch gut, um da anzufangen. Wenn da eh keiner zuhört, kannst du auch nichts falsch machen.
Das hat Morgenman Frankie gesagt am Anfang seiner Karriere, das hat er eben beschrieben, aber da folgten dann eben sehr viele Jahrzehnte mit großem Erfolg und letzten Donnerstag ist er im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Ina Tenz ist ehemalige Programmdirektorin bei FFN und hat Zeit für uns gefunden. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo Herr Oppel.
Ja, Sie haben ja Frankie damals sozusagen entdeckt, also als Moderator eingestellt. Womit hat er Sie überzeugt?
Ja, es war vor allen Dingen seine Spontanität und die Authentizität, mit der er mit Menschen sprach. Also es war ein Hörergespräch. Ich wurde vom Sender losgeschickt, einen neuen Morgenmoderator zu suchen. Bin tatsächlich durch ganz Deutschland gefahren. Das war noch die Zeit vor Internetradio. Und auf dem Rückweg nach 14 Tagen höre ich dann Enjoy. Und da moderierte ein Frank Schulte den Nachmittag. Und es war eine schier ausweglose Situation in einem Hörergespräch, das war auch noch live. Und er hat das so souverän gerettet und da wusste ich, das ist unser Mann. Hat auch geklappt. Und
Sie haben ihn abgeworben. Dann,
Ja, das stimmt.
Und wie meinen Sie, hat er das geschafft, also diese Hörersituation, die Sie gerade beschrieben haben, zu lösen? Also was war sein Geheimnis dabei?
Ja, er hatte eine frappierende Offenheit und auch die Situation, auch keine Angst vor Ehrlichkeit. Also er hat dann gesagt, oh, das ist jetzt hier wirklich hart und ich glaube, ihr beide, also es war ein Pärchen, das wieder zusammenfinden sollte und da gab es aber keinen gemeinsamen Nenner. Und man dachte, also ich dachte, okay, das geht niemals gut, wie kommt er da raus? Und er hat es geschafft, die beiden doch so zusammenzubringen, dass ein Dialog entstand und die beiden mit den Worten, versöhnlichen Worten auseinandergegangen sind, dass sie sich jetzt nochmal verabreden werden. Das hätte ich nie gedacht und ich wusste, das ist ein besonderes Talent und dieser Mensch hat eine Gabe. Und das war tatsächlich auch eine seiner größten Stärken, dass er situativ und intuitiv immer gespürt hat, was in Menschen vorgeht und die Menschen ehrlich abholen konnte. Also nicht gewollt und nicht manipulativ, sondern einfach durch seine authentische Art.
Also da haben wir eben auch einen Eindruck bekommen. Seine Programmaktionen zum Beispiel außerhalb des Radios scheinen auch gut angekommen zu sein. Eisbaden etwa, aber auch viele Partys, Wettbewerbe, Challenges und so weiter. Also er scheint wirklich bekannt gewesen zu sein wie ein bunter Hund dort in Niedersachsen. Was war da Ihr persönliches Highlight vielleicht?
Ja, also er war sich für gar nichts zu schade tatsächlich. Er hat alles mitgemacht, eben weil er so souverän war und über sich selbst lachen konnte. Und die Einführungskampagne, die wir hatten dann zum Sendestart, dass die Hörer ihn auch schnell kennenlernen, war berühmt in 30 Tagen. Und da musste er 30 Tage lang jeden Tag eine herausragende Aktion machen, also auf einem Elefanten durch Uelzen reiten, gegen Henry Maske boxen und Stunts, sagen wir dazu im Radio. Und der Geschäftsführer auf der anderen Seite, damals Herr Sorge, der sagte, ja, das reicht alles nicht und das ist doch alles Quatsch. Es war eine Aktion, die man heutzutage, glaube ich, so nicht mehr machen würde. Aber damals hat es die Herzen und die Ohren der Hörer geöffnet und Frankie war in aller Munde und er war bekannt. Wir haben auch eine Zeit lang viele Plakataktionen gemacht und er hat sich dann auch verkleidet. Also er war sich nicht so schade im Wikinger-Kostüm oder als Shrek oder er hatte einfach diese authentische Art und wirkte bei ihm nie gewollt, sondern gelebt.
Sie haben gesagt, eben würde man heute nicht mehr machen. Er selber hat ja auch irgendwann dann vor 5 Jahren, glaube ich, seinen Hut genommen sozusagen fürs Radio, also dass er nochmal was anderes in seinem Leben machen wollte, hat er da selber angekündigt in einem Video. Aber warum meinen Sie, ist das heute nicht mehr zeitgemäß?
Also ich glaube, Radio war damals auch ein bisschen larger than life und viele Aktionen, die ausgedacht wurden, die durchgezogen wurden, die für Gesprächswert gesorgt haben, die würden heute so nicht mehr funktionieren, weil einfach auch viele Kritiker über Social Media das torpedieren würden. Die Frage ist auch, ob es zielführend ist, eben für Radiosender diese etwas laute, krawallige Schiene zu fahren. Damals in diesem harten Kampf im Privatradio galt ein bisschen tatsächlich lauter, schneller, höher, weiter. Und dafür war Frankie tatsächlich maßgeschneidert, weil er das sehr gut gelebt hat und auch einfach gewollt hat. Mhm. Ja? Und das war seine Art, er hat Räume gefüllt. Er kam irgendwo rein und dann war klar, Frankie ist da. Er war immer vielleicht ein bisschen zu laut und ein bisschen zu viel. Aber auf der anderen Seite auch genauso mit großem Herz und sehr nahbar.
Und er war eben auch lange Zeit stark übergewichtig. Insofern hat er den Raum auch nicht nur sprichwörtlich gefüllt. Er war ja auch nicht nur Moderator, sondern eben praktisch auch Satiriker. Also Dietmar Wischmeier zum Beispiel, der Kollege, sehr bekannte, hat in einer seiner Radiorollen einen Nachruf auf ihn verfasst. Und auch jetzt nach seinem Tod gibt es da unter sehr vielen Posts Kommentare von Menschen, die eben schreiben, wie gerne sie ihn gehört haben und wie lange sie eben auch mit ihm aufgewacht sind, sozusagen in Niedersachsen. Aber irgendwann war das mit dem 3 Uhr Aufstehen dann für ihn offenbar auch nichts mehr nach all den Jahrzehnten. Vielleicht würden Sie sagen, er bleibt jetzt als Teil der Popkultur in Niedersachsen speziell in Erinnerung?
Definitiv. Jeder kennt Morgenman Frankie. Das war ja sein Künstlername zu der Zeit. Und er ist mehr als nur ein Name, weil er hat die Menschen in den Tag begleitet, sein Lachen. Viele werden sofort sein Lachen hören, wenn man nur dran denkt. Und er hat ja auch Off-Air-Partys gefeiert. Er hat tatsächlich intensiv gelebt. Alles an ihm war intensiv. Und ich erinnere mich an viele Gespräche, weil er auch, natürlich sind Menschen, die so begnadet sind auf der einen Seite, manchmal auch jetzt in der Führung etwas anspruchsvoller. Und wir hatten viele Gespräche, wo auch immer sehr viel Vertrauen dazwischen war. Und ich habe ihm, glaube ich, immer gut signalisieren können, dass er meinen vollen Rückhalt hat. Aber wir sind immer auseinandergegangen, wenn wir irgendwas geplant hatten, verrückte Aktionen oder was so ein bisschen die Grenzen verschoben haben. Und dann war immer unser Motto, no Mittelmäßigkeit. So, entweder die Aktion komplett einreißen oder aber es richtig gut machen. Und das hat er meistens getan.
Gutes Motto. Ina Tenz, ehemalige Programmdirektorin von FFN und Wegbegleiterin von Frankie Morgenman, der Radiomoderator, der verstorben ist. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Oppel.
Ich kann mich noch gut an die Anfänge des Internets erinnern, als so viel, Teilhabe plötzlich möglich wurde, alles umsonst zu sein schien, Informationen zwar geprüft werden mussten, aber dann doch nicht gezielt etwa als Fake News verbreitet wurden, schon gar nicht etwa mit KI wie heute. Ja, was ist übrig von diesem Gedanken eines Netzes, das dem Menschen verpflichtet ist, statt seiner Verwertung? Dieser Frage geht unter anderem die Künstlerin Theresa Reiver nach mit ihrer begehbaren Installation Internet Explorer im Berliner Theater Hebbel am Ufer. 2 Abende sind das jetzt am Wochenende. Das Publikum ist Teil der Performance und Theresa Reiver ist zu Gast hier im Kompressorstudio. Hallo.
Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, sehr schön. Also Internet Explorer, das klingt ja schon nach dem guten alten Internet. Also vielleicht, dass wir das nochmal klarkriegen. Wovon genau erzählen Sie da in der Arbeit?
Ja, genau. Der Name, der deutet das schon an. Internet Explorer, das ist natürlich der Browser, den wir alle noch von damals kennen. Und wir wollen der Frage auf den Weg, der Frage nachgehen, was aus diesen alten Versprechen des alten Internets geworden ist, als alles noch so utopisch klang, also demokratisierender Wissenszugang, Teilhabe und Vernetzung. Und wir wollen aber auch erforschen, ob das denn überhaupt jemals wirklich zugetroffen hat oder ob das Ganze nicht schon immer auch ein bisschen mit Problemen beladen war.
Und was sehe ich als Zuschauer? Also was passiert bei der Performance?
Wir haben uns ganz im Geiste dieses Rückblicks nochmal in ein Internetcafé begeben und das stellen wir da dann auf die Bühne. Also das ist wirklich ein begehbarer Bühnenraum, ein Internetcafé, das am Anfang erstmal so ein bisschen konkreter dasteht und später auch noch etwas mehr gebrochen wird. Also das Ganze ist natürlich etwas stilisiert, aber hat ganz viele Anleihen an alte Erinnerungen, die wahrscheinlich auch viele Leute teilen.
Also zum Beispiel Stationen soll es dann geben, wo man dann offensichtlich Halt macht, vielleicht sogar selbst mit sich beteiligt. Also da heißt eine Tech-Bro-Chat oder auch den Free Speech Club. Vielleicht, dass ich das nochmal konkreter kriege. Was ist das?
Genau. Man wird dann dort in kleine Gruppen eingeteilt, also in sogenannte Bubbles und begibt sich dann an verschiedene Stationen, die dann in so wie so eine Art Kapitel verschiedene Episoden und verschiedene Phänomene des Internets beleuchten. Und eine Situation ist zum Beispiel, dass man in so einer Art Chatraum mit den Tech-Bros über Free Speech diskutieren kann. Wie weit diese Diskussion dann wirklich eine richtige Diskussion ist oder ob sie nicht dann doch teilweise etwas einseitig ist, weil es Free Speech natürlich in der Realität so ausgelegt wird, dass sie nicht ganz gleichberechtigt für alle ist. Das ist dann das, was wir dann in der Inszenierung klären.
Und da ist ja auch KI mit dabei, die den Zuschauer oder die Zuschauer und Zuschauerinnen direkt anspricht. Das hört sich unter anderem so an.
Sometimes I'm just hiding there in plain sight, studying you, casually combing through your comments, quietly introducing you to your next hyperfixation. Perhaps you've met me as a vicious stream of propaganda. Yes, my resume has some murky chapters. I'd love to blame the algorithm, but here's the thing. I am the algorithm.
Also die KI macht mir klar, dass sie alles über mich weiß, Verzeihung, sich aber als ja doch reines technisches Gebilde im Hintergrund hält. Also wie bedrohlich ist das dann?
Unsere KI ist eine fiktionale Setzung, die hat den Tech-Bros jetzt den Rücken gekehrt und möchte jetzt gemeinsam mit den Menschen vom Rückgewinn dieser Utopie träumen. Und den Fragen auf den Grund gehen, ob man da denn nochmal was ändern kann am Internet, wie es aktuell läuft. Und natürlich hat sie dieses Resümee, was sie gerade angesprochen hat, aber versucht sich jetzt auch davon zu lösen und wie gesagt hat den Tech-Bros den Rücken gekehrt und strebt ein solidarisches Miteinander mit den Menschen an, dass sie genau, dass es jetzt zu explorieren gilt.
Also das wäre ja nicht die KI, die wir jetzt so wahrnehmen, ne? Also das ist ja eher eine KI, die sich selbstständig macht, die in alle Bereiche eindringt, die möglicherweise sogar zu Verwerfungen führt, sondern das ist eine gute KI, richtig?
Ja, die ist auch noch nicht völlig gut. Also es ist keine reine Utopie, die ist noch im Prozess sozusagen, aber das ist schon mal unsere fiktionale Setzung für eine Throughtopie, also eine Utopie, die sich noch auf dem Weg befindet sozusagen. Und das ist auch vielleicht das Spannendere, dass diese KI auch nicht ganz alle Lösungen parat hat, sondern diesen Fragen auch gemeinsam mit dem Publikum auf den Grund gehen möchte und da nichts diktiert, sondern sie sich selber noch im Prozess befindet und selbst auch diese ganzen Fragen sich stellt, wie man denn hier weitermacht.
Zumal es ja auch ein Real-Life-Erlebnis ist im Theater. Ne? Darum geht es ja, dass man eben auch zusammen das erlebt als echte Menschen. Ich würde sagen, naja, ist das die Lösung letztlich, zu der Sie auch kommen? Also ich weiß, Sie wollen wahrscheinlich nicht alles spoilern, aber dass es letztlich dann doch um das physische Zusammenkommen wieder gehen muss?
Ja, also mittlerweile ist es ja vielen Menschen auch klar, dass das Internet kein abgeschlossener digitaler Raum ist, sondern der sich immer weiter auch ins Physische vordrängt oder sich rückwirkt auf das Physische. Und miteinander funktioniert aber trotzdem irgendwie online ganz anders, als es irgendwie im physischen Raum funktioniert. Und das wollten wir noch gerne nochmal miteinander verschränken und gegenüberstellen und uns die Frage stellen, begegnen die Menschen diesen Themen und diesen Schwierigkeiten anders, wenn sie sich in einer Gruppe bewegen und wenn sie wenn Sie in einer Gemeinschaft sich diese Fragen stellen? Also fühlt man sich dann unter Umständen weniger machtlos und mehr aufgehoben? Und kann denn hier nicht auch das Kollektive, die Kollektivität helfen, diesen Fragen zu begegnen?
Ich meine, Sie beschäftigen sich ja schon recht lange mit diesem Thema, ne? Also schon, ja, Ihre erste Arbeit zur KI stammt aus dem Jahr 2018. Also da gab es ja diese KI, die wir heute benutzen, etwa ChatGPT oder Ähnliches, noch gar nicht. Also hat sich der Blick seitdem, Ihr Blick, auch verändert?
Ja, also tatsächlich war am Anfang KI für mich eher so eine rein fiktionale Setzung, die dann so ein Gegenüber war für das Publikum. Und aber spätestens seit den darauffolgenden Arbeiten geht es mir auch darum, das zu verschränken. Einerseits die Fiktion, aber andererseits das auch anzureichern mit einer großen Recherche und mit den Problemen, denen wir wirklich gegenüberstehen mit dieser Technologie. Und für mich ist es wichtig, immer zu fragen, wie diese Technologie in Kombination mit der menschlichen Gesellschaft oder den Menschen funktioniert und wie die beiden sich gegenseitig beeinflussen. Und das möchte ich vor allem erforschen und arbeite deswegen halt mit dieser Kombi aus einerseits Recherche, also Dokumentation, und andererseits aber Fiktion, um darüber dann Spekulationen darüber zu machen, wie denn die Technologie vielleicht auch anders gestaltet sein könnte. Manchmal scheint ja alles sehr so sehr alternativlos, aber das ist es ja unter Umständen gar nicht.
Und das heißt, diese beiden Abende sind für Sie so ein bisschen auch so ein Versuchslabor? Machen Sie damit sozusagen hinterher was? Nehmen Sie das auf?
Ja, ich werde das auf jeden Fall aufnehmen und auch weitertragen. Und ich hoffe, das wird das Publikum auch. Ich denke, dass es jetzt nicht unbedingt so angelegt ist, dass wir die eine Lösung am Ende uns da zusammenpuzzeln, sondern dass das eben größere Fragen sind, die die Menschen auch mit nach Hause nehmen und aber denen sie dann vielleicht weniger hoffnungslos oder weniger auch machtlos gegenüberstehen, sondern einen anderen künstlerischen Blick darauf auch nochmal bekommen.
Das sagt Theresa Reiver, postdigitale Künstlerin oder auch KI-Künstlerin aus Berlin, über ihre Performance Internet Explorer im Helbe am Ufer im Rahmen der Berlin Art Week. Vorstellungen gibt es eben jetzt am Wochenende, Samstag und Sonntag. Ich wünsche viel Erfolg dabei und vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Die Filmbiennale in Venedig ist diesmal sehr politisch ausgerichtet. Oscar-Preisträger Alex Gibney nimmt in seiner Doku Elon Musk auseinander. Oscar-Preisträgerin Laura Poitras, die brutalen Methoden der Eisbehörde. Da haben wir gestern ausführlich drüber gesprochen hier im Kompressor. Heute feiert nun der Film Letters from a Silenced Country des belarussischen Regisseurs Andrei Kuzila seine Weltpremiere in Venedig. Kuzila lebt seit 5 Jahren schon im polnischen Exil und in seinem Film kommen Menschen zu Wort, die wie er vom belarussischen Regime verfolgt und gefangen genommen wurden. Aus Venedig ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke zugeschaltet. Hallo Anke.
Hallo Max.
Also dieser Film Letters from a Silenced Country, vielleicht wessen Geschichte wird hier erzählt?
Also 2020 gab es in Belarus doch unzählige friedliche Massenproteste gegen die umstrittene und als gefälscht geltende Wiederwahl von Lukaschenko. Und seitdem wurden 85.000 Menschen verhaftet, teilweise zu mehrjährigen Haftstrafen. Und eine davon ist Kazia. Sie war damals 19 Jahre alt, wurde mit 21 Jahren dann wieder freigelassen. Also sie war 2 Jahre im Gefängnis und ihre Geschichte fließt in animierten Sequenzen in den Film ein. Dann gibt es wiederum einen Vater, der auch aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und er spricht jetzt von 2 Räumen, in denen er lebt. Einer ist der, in dem er sich stets kontrolliert, überwacht fühlt. Der andere ist so ein kleiner persönlicher Schutzraum, wo er aufatmen kann. Es kommt aber auch noch jemand zu Wort, der über Russland nach Polen geflohen ist. Das ist André. Und er hat früher für die Kriminalpolizei gearbeitet, war nie in politische Fälle verwickelt, wollte aber nicht mehr weiter im Dienst dieses Systems stehen. Und Max, eben vor der Premiere konnte ich noch kurz den Regisseur André Kuzila treffen. Und das war schon ganz bemerkenswert, weil man spürte einfach, diesen Film musste er einfach machen. Immer wieder fiel das Wort Verpflichtung. Also er sagt, in Polen sei er jetzt vielleicht in Sicherheit, aber viele seiner Freunde, Bekannte eben nicht. Die Folter, die Repressionen würden in Belarus weitergeben. Und mit seinem Film wollte er jetzt eben mit dem staatlich verordneten Schweigen brechen.
Und das ist ja eben keine konventionelle Dokumentation, also Menschen, die interviewt werden und eben Archivbilder, sondern das ist noch weit mehr. Also wie arbeitet André Kuzila?
Ja, also Festivals sollte man ja mal hoffen, zeigen doch bestenfalls Filme, die so das Experiment suchen, die Grenzen ihres Mediums so erweitern wollen oder überschreiten. Also es sollten Filme sein, die nicht nur Infos liefern, sondern vielleicht Erfahrungen spürbar machen wollen. Und genau darum geht es eben diesem Regisseur. Und Ausgangspunkt waren die Briefe, die er selbst aus dem Gefängnis bekommen hat oder ins Gefängnis geschrieben hat. Er hat dann auch andere Briefe gesammelt, Nachrichten in den sozialen Medien. Mhm.
So, wow. It was the most complicated project in my life. I have to say, 5 years, several years of development, and from the beginning I only.
Ja, lange Zeit habe er nicht gewusst, sagt André Kuzilla, wie er diese Briefe und ihre Geschichte daraus einen Film machen sollte. Dann sei ihm aber die Idee gekommen, mit Kapiteln zu arbeiten, die alle ihren spezifischen Look haben. Und ich kann nur sagen, tatsächlich ist hier eine große Sorgfalt, eine Präzision am Werk. Jede Einstellung ist durchdacht. Also natürlich gibt es hier auch vielleicht Überwachungskameras, die Aufnahmen davon, aber sie sind dann so aneinander montiert, dass man wirklich diese allumfassende Paranoia spürt, aber auch die Brutalität der Polizei sieht. Also es wird alles sehr viel Raum und Zeit gegeben, die Bilder auch wiederholt. Also sie sind immer mehr als nur ein visueller Beweis, sondern sie drücken wirklich auch diese Geschichte der Beteiligten aus und auch ihre Gefühle dabei. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass ich auf einmal so eine Ahnung bekommen habe, was die gerade alle erlitten haben.
Und Dokumentarfilme greifen ja schon ab und zu auf Animationen zurück, aber wie ist das hier gemacht und welchen Zweck erfüllt die Animation hier?
Ja, es ist ja ganz interessant, dass diese 19-Jährige schon im Gefängnis einfach gezeichnet hat. Als sie da war, so konnte sie unmittelbar eben ihre Ängste alles ausdrücken und das hat ihr einfach auch geholfen und genau das wollte eben auch der Regisseur.
I wanted to give opportunity to viewer to observe this life, not only read subtitles, yeah? So that's why I used.
Also der Regisseur wollte, dass wir nicht nur Untertitel sehen, sondern wirklich dieses Leben im Gefängnis auch beobachten. Und deshalb hat er eben diese Zeichnungen genommen und diese Zeichnungen haben sie dann zusammen auch noch weiterentwickelt und in animierte Sequenzen montiert. Und ich kann nur sagen, das sind sehr einfache, aber sehr eindrückliche Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und Kasia ist so im Verhältnis zu dem Gefängnis, also zu den ganzen Betten, zu den Räumen, einfach nur so eine kleine Kreatur, unheimlich verletzlich, verloren. Sie klettert dann so hoch auf die Betten, schaut aus dem Fenster und dann kommen überall aus den Mauern immer wieder Augen zum Vorschein, weil sie weiß, sie wird immer beobachtet. Und ich kann nur sagen, man hätte vielleicht auch solche Szenen nachspielen können im Gefängnis, aber diese künstlerische Umsetzung schafft ja so eine reflektierte Distanz und man fühlt sich wirklich so ein bisschen mit ihr im Gefängnis.
Also, wenn man den ganzen Film sich anschaut, dieses ja freie, besondere Konzept, das geht auf.
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen und das mag jetzt auch paradox klingen. Also alles, was ich ja von dieser visuellen Umsetzung beschrieben habe, klingt doch jetzt sehr bedrohlich und unheimlich. Und die Repression hat wirklich und deren Folgen hat ja hier einen Ausdruck erhalten. Und vielleicht könnte man das alles aber auch als einen Akt der Hoffnung sehen, als einen Akt des Widerstands, als einen Akt der Solidarität. Weil diese Stimmen, die wir erlebt haben, deren Geschichte, die wir jetzt gesehen haben, die kann ja jetzt natürlich überall gehört und gesehen werden.
Ja, und das wäre auch wirklich wichtig, denn ich finde auch, dass das Thema Belarus viel zu wenig inzwischen beleuchtet wird. Kommt denn dieser Film dann ins Kino? Hier in Deutschland?
Ja, es ist eine deutsch-polnische Produktion. Eine Berliner Firma war dabei. Und wenn deutsches Fördergeld mit drin ist, dann kommen die Filme auch in Deutschland ins Kino. Und das ist wirklich ein Film, der mit seiner sehr komplexen und visuell herausfordernden Machart doch auf die große Leinwand gehört.
Das sagt Anke Lewicke über Letters from a Silenced Country von André Kuzilla in Venedig geschaut und mit dem Regisseur gesprochen. Herzlichen Dank dafür. Wenn Sie schon mal in der Berliner Gemäldegalerie waren, dann waren Sie sicher auch beeindruckt von diesen vielen alten Meistern dort. Renaissance, Barock, Romantik, eine Fülle an Räumen und Werken, die man eigentlich kaum aufnehmen kann. Caravaggio, Botticelli, Rembrandt, Sie alle werden jetzt Teil einer Performance bei der Berlin Art Week. 25 Prominente stellen sich da und ihren Körper vor allen Dingen in seiner Vergänglichkeit diesen Gemälden gegenüber, treten in einen Dialog, angezogen oder auch nackt. Gerd Brendel mit den Hintergründen dieser Aktion.
Am Wochenende,
nachts im Museum,
und zwar in der Berliner Gemäldegalerie, wird es voll werden. Denn die Besucher und Besucherinnen, sie wissen,
dass in diesem Museum etwas Magisches geschieht und alles erwacht zum Leben.
Oder vielmehr die längst toten mittelalterlichen Heiligen, Marien, all die Helden und Göttinnen, Ratsherren aus Renaissance und Barock, die hier hängen, bekommen lebende Gesellschaft. In einem Saal steht eine Frau ganz in Weiß in einer Maueröffnung unter der Decke und schreit. Springt sie gleich? Im Saal nebenan liegt eine ältere Frau auf der Besucherbank unter einem Laken, streckt die Glieder, steht auf und geht wie eine Schlafwandlerin in den nächsten Raum. Wir sind mittendrin in den Proben zu alternden Meistern. Eine Performance, die sich der Regisseur Ersan Montag und der Kurator Nadim Zaman ausgedacht haben. Hier, unter den Augen einer Venus von Botticelli, eines Patrizius von Dürer oder heiligen Jungfrauen aus 4 Jahrhunderten, soll es um Vergänglichkeit gehen, um die Eitelkeit der Welt. Lateinisch Vanitas.
What is a Vanitas? Vanitas is of course the understanding.
Was ist Vanitas? Das Verständnis davon, dass alles flüchtig, vergänglich ist. Das Leben, Schönheit, Lust. Unser Bild von uns selbst ist flüchtig. Unser Konzept ist alt, aber wir bringen es in die Gegenwart.
Mit Schauspielerin, Performerin, Tänzerin, Performance-Künstlern aus der Berliner Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit, im Alter zwischen 20 und 80.
Die ersten 5 Minuten schlafen alle und jeder auf seine Art und jeder mit seiner eigenen Geschichte und jeder so, wie er schläft. Und einige tragen Pyjamas, unterschiedliche Pyjamas, und einige schlafen nackt.
Und dann beginnen ihre Geschichten. Die fast 80-jährige Schauspielerin Eva Maria Keller erwacht unter ihrem Laken. Ihr fast 50-jähriger Kollege Paul Herwig sitzt nebenan an einem Tischchen und schminkt Rouge über die Falten. Auf dem Renaissance-Bild hinter ihm beugt sich die nackte Eva zu Adam mit dem Apfel. Der zeigt mit dem Finger warnend nach oben. Die Körper ganz Sehnen, Schatten, Muskeln. Das, was in der Welt heute gilt, verliert in einer anderen Welt seine Gültigkeit. Auch davon erzählen die Gemälde hier. Vor einem jüngsten Gericht des Renaissance-Malers Jean Belgamp steht Frank Künster, einer von Berlins bekanntesten Türstehern, und mustert einzeln die Besucher. Das Reich der Seligen, die richtige Seite vom jüngsten Gericht, wie der letzte coole Club, in den alle wollen, aber nur wenige Einlass finden.
Was mich oder was uns interessiert hat, ist vor allem das Verabschieden,
sagt Regisseur Ersan Montag.
Wann nimmt man Abschied? Wann stellt man fest, das ist die letzte Gelegenheit? Vielleicht werde ich die Person nicht nochmal sehen, vielleicht werde ich den Ort nicht nochmal besuchen, bevor man ein Leben ablebt. Und wann ist die letzte Station erreicht und wann stirbt man?
Am Ende treffen sich alle unter der Rotunde in der Mitte der Galerie im Rembrandt-Saal. Ein Flügel spielt wie von Geisterhand. Ein anatolischer Frauenchor aus Kreuzberg singt Mahlers Totenkinderlieder. Gespenstisch, oder? Flüstert Ersan Montag mir zu. Als Schlussbild plant er eine Art Beerdigungsritual für alle beteiligten Performer, Schauspielerinnen und Berliner Nachtleben-Originale. Eine Abschiedsgeste für die alternden Meister ihres Fachs. Unter den Werken der alten Meister, worüber sich deren Modelle, Göttinnen, Gekreuzigte, Heilige wohl unterhalten werden?
Nachts im Museum.
Sie haben die Jahrhunderte überdauert, gebannt für immer mitten im Leben. Am Wochenende bekommen sie Gesellschaft von Lebenden, die wie Geister das eigene Leben spielen und dessen Ende. Es gibt ein altes Wort für das, was Ersan Montag und Nadim Zaman hier aufführen. Ars Moriendi. Die Kunst nicht des Malens oder des Schauspielens oder des Tanzens oder Musikmachens, sondern die Kunst des Sterbens. Und das ist ein Kompliment in unserer eitlen, flüchtigen Zeit.